Ich lese aus Luke Kapitel 3 und 4. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Die Schrift geht noch weiter, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn kommt. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte: Alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben. Und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete: Es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte: Es heißt aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Das ist das Wort Gottes.
Ja, ein recht herzliches Hallo auch von mir. Ich bin Benjamin und wir wollen uns jetzt diesen Text anschauen. Vielen Dank für das Lesen. Mit dem Text heute, es ist schon mal genannt worden, starten wir in eine neue Predigtreihe. Und zwar eine, die uns während der Fastenzeit begleiten soll. Wir als Kreuzbergprojekt wollen die Zeit vor Ostern auch dieses Jahr wieder relativ bewusst begehen und durchleben. Und dafür gibt es das Angebot, an dem Fastenprojekt vor Ostern mitzumachen. Wer da noch einsteigen möchte, am Ausgang da gibt es Flyer. Da steht alles drauf, was ihr wissen müsst. Und begleitend dazu wird es diese Predigtserie geben, die sich mit den Texten beschäftigt, die in der Zeit vor Ostern eine Rolle spielen. Und insofern soll auch die Predigtreihe quasi dieses Vorhaben unterstützen, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Und wir starten heute mit einem Text, der uns mit hineinnimmt in so eine Art Fastenzeit, nämlich in eine Art Fastenzeit von Jesus. Und wir wollen uns anschauen, was wir hier über Gott verstehen können. Und bevor wir richtig starten, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir dafür, dass wir dieses Erlebnis uns heute anschauen können. Und ich möchte dich bitten, dass du es für uns erlebbar machst, dass du dadurch zu uns sprichst und dass du uns darin begegnest. Amen. Genau, diesen Text wollen wir uns heute in drei Etappen anschauen. Und zwar erstens mit der Realität von Versuchung rechnen, die Strategien von Versuchung verstehen und mit Versuchung sinnvoll umgehen. Okay, fangen wir mal an. Mit der Realität von Versuchung rechnen. Wir hatten am Anfang gelesen, dass Jesus getauft wurde. Das ist nämlich das, was direkt vor dieser Geschichte passiert ist. Jesus war noch relativ unbekannt, er war noch kein großer Redner, noch kein großer Prediger. Er stand am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Und der Startschuss passierte sozusagen mit dieser Taufe, mit diesem beeindruckenden Szenario und der Zusage von Gott, du bist mein geliebter Sohn. Das muss wohl ein ziemlicher Höhepunkt im Leben von Jesus gewesen sein. Und man denkt, okay, jetzt kann es losgehen, jetzt kann er die Welt retten, jetzt kann er loslegen. Aber was passiert? Jesus wird in die Wüste geschickt. Und zwar geleitet von eben diesem Geist, der vorher bei der Taufe noch so präsent war und ihm quasi diese Zusage mitgegeben hat, du bist mein geliebter Sohn, dieser Geist Gottes. Er wird also in die Wüste geschickt, um versucht zu werden. Wie soll das jetzt alles zusammenpassen? Kurz nach diesem Highlight, diesem Moment der Taufe, ein Ereignis der Präsenz Gottes mit beeindruckenden Bildern und einer Taube und der Himmel öffnet sich. Man könnte doch meinen, dass diese absolute Anwesenheit Gottes irgendwie dazu führt, ja, dass jetzt so ein Schutzschild gegen das Böse da ist, gegen Versuchung. Da, wo das Gute ist, da kann nicht das Böse sein. Da, wo Gott ist, da kann nicht der Teufel auftreten, da kann nicht Satan auftreten. Aber es ist so, zumindest in dieser Geschichte, zumindest im Leben von Jesus. Der Anfang dieser Geschichte hier ist also sehr ernüchternd. Es gibt keinen absoluten Schutzraum vor dieser Versuchung, vor Versuchungen. Es gibt keinen absoluten Schutzraum vor dem Bösen, vor dem Zerbrochenen. Vielleicht gerade in der absoluten Anwesenheit Gottes können auch Zweifel kommen. Wenn ich den Ruf Gottes höre, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, vielleicht gerade dann, in diesem Moment, können auch gegenteilige Stimmen an mich herantreten oder aus mir herauskommen. Wir müssen also mit der Realität von Versuchung, der Realität von dem Bösen rechnen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Figur mit einem Kostüm aus rotem Plüsch und Hörnern und einem Schwanz und einer Heugabel sein muss. Wohl eher nicht. Das wäre wohl viel zu einfach. Das wäre viel zu offensichtlicher. Es ist doch weitaus komplizierter. Das Böse ist in seiner Erscheinungsform viel banaler. Es ist nicht so offensichtlich und gerade deswegen sollte ich meine Augen davor nicht verschließen. Auch wenn diese Geschichte vielleicht auch etwas unreal scheint, ja, ich stelle mir mal vor, wie es mir gehen würde, wenn ich 40 Tage nichts gegessen habe und in der Wüste, in der Hitze und in der großen Kälte verbracht hätte. Man könnte meinen, Jesus ist halluziniert, er stellt sich das hier alles nur vor, es ist wie so ein großer Kampf zwischen Gut und Böse, wie aus einem großen Hollywood-Film. Doch wir können uns diesen Versuchungsmoment, den es hier drin gibt in der Geschichte, die Auseinandersetzung, die Jesus hat, dieser können wir uns nicht entziehen. Denn solche Momente gab es auch noch später im Leben von Jesus. Wir können an dieser Geschichte hier sehen, dass auf einmal etwas auftritt, das sehr persönlich ist. Es kennt diesen Jesus, hat unmittelbaren Zutritt zu ihm. Es ist auf einmal einfach da. Und es ist auch ziemlich intelligent, grundlegend und böse. Und ich finde das eigentlich sehr ernüchternd, ja. Egal wie man es jetzt bezeichnet, ob es irgendeine Macht ist, die von außen an mich herantritt, wie auch immer, aber ich finde es sehr ernüchternd, dass es so eine Art Realität gibt, wo ich irgendwie sage, ich stehe da irgendwie immer unter Beschuss. Es gibt eine Kraft, die diesen Moment, du bist mein geliebtes Kind, ja, irgendwie torpediert. Und es gibt auch einen Moment, es gibt die Natürlichkeit meines Herzens, dass es eher so gelagert ist, gegenüber Gott vielleicht kalt zu werden, als natürlicherweise erstmal warm. Es gibt also etwas, das persönlich grundlegend intelligent und böse und gegen mich irgendwie sich richtet. Wie gehen wir damit um? Wir müssen uns erstmal genauer anschauen, was hier passiert, um darauf eine Antwort zu finden. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Die Strategien der Versuchung verstehen. Es ist eigentlich sehr interessant, wenn man sich mal diese drei Mini-Stories anschaut, die in dieser Geschichte sind, diese drei sogenannten Versuchungen. Denn das sind eigentlich ja keine schlimmen Dinge. Jesus wird in erster Linie ja nicht aufgefordert, jemand umzubringen oder die 10 Gebote zu brechen oder vielleicht auch nur auf jemand neidisch zu sein. Auch sollte Jesus jetzt keine Schokolade essen oder wurde nicht ins Rotlichtviertel geführt. Ja? Keine Beine, keine Brüste, sondern Brot. Das war die Versuchung hier. Und es ist schon irgendwie auffällig, wenn man sich diese Versuchung anschaut, dass es irgendwie doch relativ alltägliche, triviale Dinge aus dem Leben von Jesus sind. Denn wohlgemerkt, nach der Fastenzeit, also nach diesen 40 Tagen, zu essen wäre ja vollkommen okay. Also warum kein Brot? Und die Welt regieren für Jesus ist ja irgendwie auch nicht so abwegig, wenn er der Sohn Gottes ist. Oder auf Gottes Schutz zu hoffen, auf seine Bewahrung zu vertrauen, ist ja auch nicht so ganz falsch. Und ganz nebenbei wäre das wahrscheinlich ein sehr guter Start gewesen für ihn, ein sehr öffentlichkeitswirksamer Start am Anfang des öffentlichen Auftretens von Jesus. Viele Leute hätten wohl gleich sofort gesehen, dass das der Sohn Gottes ist. Also warum nicht? Und letztlich, ich hatte gesagt, diese Dinge sind irgendwie trivial, klingen sie vielleicht erstmal nicht, aber für Jesus irgendwie schon, weil später tat er diese Dinge sowieso oder tut diese Dinge sowieso irgendwann. Irgendwann wird er Wunder tun. Irgendwann wird er diese Welt irgendwie regieren. Irgendwann wird er Bewahrung erleben. Irgendwann wird er von Engeln umgeben. Aber es war in dem Moment einfach nicht der richtige Zeitpunkt. In diesem Moment wären es irgendwie Abkürzungen gewesen. Abkürzungen, das Gefühl von du bist geliebt, auf einem schnelleren Weg zu bekommen. Jesus hätte seine Macht für niedrigere Ziele eingesetzt. Er hätte sein Potenzial, all das, was er kann, für sich selber, für sein Ego eingesetzt. Jesus benutzte seine Macht aber nicht für sich, sondern er setzte seine Macht und seine Fähigkeiten für andere ein. Er handelt gemäß der Erfüllung seines Auftrages. Hätte er hier anders gehandelt, würde er irgendwie ungehorsam gegenüber seines Auftrages sein. Und ich muss sagen, ich finde das ziemlich beeindruckend, denn mein menschliches Herz tickt da irgendwie ein bisschen anders. Ich würde mir wohl Brot zaubern, wenn ich Hunger habe. Beziehungsweise, wenn ich mal mich fragen würde, wenn ich denn so zaubern könnte, was würde ich mir denn dann herbei verwandeln? Und das vielleicht mal als eine kleine Frage an dich. Wenn du all diese Möglichkeiten hättest, wenn du dir etwas herverwandeln könntest, was könnte das sein, wenn du unbegrenzte Möglichkeiten hättest? Und mir würden da irgendwie viele Dinge einfallen. Und sehr schnell würde ich wohl merken, dass es dabei irgendwie darum geht, mich selber zu sichern, meine Zukunft zu sichern, vielleicht auch zu sichern, dass ich sagen kann, ich kann irgendwie in 10 Jahren mit meiner Familie noch hier leben. Aber und eine ellenlange Liste wahrscheinlich von Dingen, die man denn tun würde, wenn man denn alles tun könnte. Aber frag dich mal, was wäre das für dich? Wenn ich jedenfalls mich anschaue, da würden wohl sehr viele Dinge erstmal auf den Plan treten, wo ich merke, ich würde etwas für mich tun. Doch Jesus geht hier einen anderen Weg, als mein menschliches Herz wohl gehen würde. Das zeigt sich auch noch später in seinem Leben. Er selbst hat Hunger, aber er gibt anderen zu essen. Er verwandelt nicht Steine in Brot für sich selbst, sondern gibt sein Leib als Brot für andere. Er stirbt den Tod eines Sünders, nämlich am Kreuz, aber er kommt, um andere von den Sünden zu erlösen. Er wird für 30 Silberstücke später verkauft, aber gibt sein Leben als Lösegeld für andere. Jesus folgt in Demut und im Vertrauen auf Gott seinem Auftrag, aus Liebe zu uns, aus Liebe zu dir. Was würde so eine eigensinnige, selbstbezogene Abkürzung konkret bedeuten, die er hier irgendwie angeboten bekommt? Wenn wir uns zum Beispiel mal diese zweite Versuchung genauer anschauen, dann wird all das, was wir gerade über Jesus gehört haben, noch klarer. Denn Jesus bekommt hier angeboten, sofort König zu werden. Er bekommt die Königreiche mit all ihrer Herrlichkeit gezeigt. Kein Makel. All die Königreiche, ihre wundervollen Schönheit. Und das ist erstmal nicht richtig. Das ist eigentlich schon inhaltlich falsch, denn es verneint die Zerbrochenheit dieser Welt. Es verneint die Existenz von dem Bösen. Es verneint die Existenz davon, dass nicht immer alles nur schön ist. Und es ist interessant hier, denn das Böse selbst verheimlicht seine Existenz. Das ist wohl die größte Versuchung, zu verneinen, dass mit dieser Welt irgendwas Grundlegendes nicht stimmt. Und das führt uns zum zweiten Aspekt in dieser zweiten Versuchung. Jesus hätte sofort König werden können, allerdings ohne ans Kreuz zu gehen, ohne dass er Versöhnung und Erlösung geschaffen hätte, ohne dass er durch seinen Tod einen Startschuss gegeben hätte, dass das Böse auf Ewigkeit ausgelöscht wird, dass der Tod irgendwann überwunden wird. Jesus musste sein Leben geben, denn Jesus bekämpft hier was, was so ernst ist, dass es sich lohnt, dafür, dass er dafür stirbt. Und es zeigt, was sehr interessant ist, denn diese Welt braucht nicht einfach nur einen neuen König. Es braucht nicht nur einfach den, der am besten regieren könnte oder den perfektesten Herrscher, sondern es braucht einen Freund, der mir nahe kommt. Es braucht einen Erlöser. Es braucht einen, der auch sieht, dass ich zerbrochen bin. Ich brauche nicht einfach nur das richtige Lebenskonzept für mein Leben, die richtigen Ratschläge, die besten Überlegungen, wie ich mein Leben sinnvoll füllen könnte. Das reicht nicht aus, sondern ich brauche einen, der mir als Freund nahe kommt und der mein ganzes Sein mit einschließt. Auch die dunklen Stellen. Ich brauche einen Erlöser. Deswegen ist Jesus nicht abgewichen von seinem Weg hier und später auch nicht. Er liebt uns so sehr, dass er diesen Auftrag ja ziemlich konsequent angegangen ist und später auch noch zu Ende geführt hat. Dass er gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Er hätte das alles nicht tun müssen. Schon gleich am ersten oder ziemlich am Anfang seines öffentlichen Wirkens hätte er wohl der König werden können. Wäre doch eigentlich viel angenehmer, oder? Aber nur so, indem er dieses Angebot abgelehnt hatte, konnte er zu unserem Erlöser werden. Und letztlich ist das, was wir brauchen, einen, der uns befreit. Jede Versuchung in unserem Leben ist in ihrer Wurzel eine Art, diesen Erlöser zu unseren Gunsten zu finden. Ohne Gott, ohne einen wirklichen Erlöser zu suchen. Versuchung ist der Versuch, einen Erlöser zu finden, ohne dabei die Erlösung von Jesus ernst zu nehmen. Oder man könnte es noch anders ausdrücken, indem Jesus hier diese Königsherrschaft angeboten bekommt, wird letztlich Gott ausgeschlossen. Ich kann also scheinbar etwas haben, vermeintlich scheinbar, ohne aber zu Gott zu gehen, ohne eine Beziehung zu Gott. Somit wird eine Sache in meinem Leben wichtiger als Gott. Und dann ist diese Versuchung geglückt, nämlich der Realität zu entgehen, dass es diesen Gott braucht, der auch das Böse mit einschließt und der das auch mitzieht und der darin Erlösung bringt. Und es bringt mich zum dritten Punkt. Mit Versuchungen sinnvoll umgehen. Wie das gerade schon zeigt, Versuchungen sind eigentlich keine weit hergeholten Begebenheiten. Sie knüpfen an ganz einfachen psychischen und physischen Bedürfnissen an. Hier ganz konkret zu sehen, Hunger. Jesus ist am Anfang seines Dienstes und er ist wahrscheinlich unsicher. Er fragt sich, wie kann ich das starten? Wie kann ich die Aufmerksamkeit der Leute haben? Ganz einfache Bedürfnisse, an denen es anknüpft. Ganz einfache Dinge, die im Grunde nicht schlecht sind, die eigentlich gut sind. Und so ist es auch nur möglich, von einer Sache irgendwie versucht zu werden, die mir als gut erscheint. Ich würde nicht grundsätzlich zu etwas Ja sagen, wo ich von vornherein weiß, das ist irgendwie schlecht. Ich werde mit einer Sache, Jesus wird hier mit einer Sache konfrontiert, die als gut erscheint oder teilweise gut oder für eine bestimmte Gruppe gut oder für ihn selber gut. Aber zumindest gut, irgendwie. Henry Nguyen hat diese drei Versuchungen, die wir hier in diesem Text finden, mal folgendermaßen ausgedrückt. Er hat sie genannt als, hier kommen drei Dinge, die mein Wer bin ich definieren vor in diesem Text. In dieser Geschichte werden drei sehr wesentliche Bestandteile angesprochen, auf denen ich als Mensch oder aus denen wir als Menschen sehr gerne unsere Identität aufbauen. Und zwar erstens, ich bin, was ich tue. Also ich kann Steine in Brot verwandeln. Ich bin, was ich tue. Wie wichtig ist es für uns, das, was wir tun? Denk mal daran, wie wichtig es ist, was ich tun kann, was ich für Potenzial habe, was ich bewegen kann. Man fühlt sich gut dabei, wenn man etwas tun kann, wenn man etwas bewegen kann. Ich bin irgendwie dabei lebendig. Wenn ich etwas tue, da kann ich dann stolz drauf sein oder ich kann sagen, Leute, schaut mal her, das habe ich gemacht. Und dann fühle ich mich vielleicht irgendwie auch wohl in meiner Haut oder ich habe so eine Genugtuung, wenn ich etwas getan habe oder etwas vorweisen kann. Irgendwelche Leistungen oder meine Fähigkeiten. Und Jesus hätte wohl eines der grundlegendsten Probleme der Menschheit auslöschen können, das damals auch schon bekannt war, nämlich Hunger. Ja, er hätte, Steine gibt es genug, aber gibt nicht genug Brot. Da hätte er eine Lösung bringen können. Zweiter wichtiger Punkt aus der Übersicht von Henry Nguyen ist nämlich die Frage, ich bin, was ich habe. Also das ist auch ein Punkt, der sehr stark meine Identität ausmacht. Ich bin, was ich habe. Ich habe die Königsherrschaft über die Weltreiche der Erde, hätte Jesus hier sagen können. Und man kann mal überlegen, was ist das, was ich habe, was du hast. Vielleicht hast du gute Freunde, vielleicht hast du einen guten Job, vielleicht hast du Geld, vielleicht hast du Familie, vielleicht hast du unglaublich viel Stil, gute Beziehungen, bist im Mittelpunkt vieler Leute, vielleicht hast du andere schöne Sachen. All das gibt mir ein Gefühl des Wohlbefindens vielleicht. Ich habe etwas, ich habe Möglichkeiten. Das gibt mir die Freiheit und Unabhängigkeit. Und wir sehen es auch bei Jesus. Wie viel Aufmerksamkeit hätte Jesus sofort gehabt, wenn er all diese Dinge hätte vorweisen können? Wenn er sofort sichtbar als dieser König all dieser Königreiche wäre. Und das Dritte, was einer dieser Identitätsmarker ist, ist, ich bin, was andere über mich sagen. Jesus hätte sich vom Tempel hinabstürzen können und die Engel Gottes hätten ihn wohl vermeintlich aufgefangen. Und man hätte wohl sagen können, wow, was ist das für ein besonderer Mensch, dass er so eine sichtbare Bewahrung erfährt. Ich bin, was andere über mich sagen. Es ist doch erstaunlich, wie sensibel man dafür ist, was andere sagen oder nicht sagen oder zwischen den Zeilen sagen oder vielleicht über ein Schreiben. Wir sind sehr besorgt, oder zumindest ich bin sehr besorgt darüber, was sagen Leute über mich, was sagen Leute, was habe ich für einen Ruf. Was Leute sagen, geht nicht einfach nur ins Ohr, sondern es geht irgendwie direkt in Mark und Bein. Es trifft mich irgendwie direkt in meinem Herzen. Und nochmal zurück zu Jesus. Was wäre es für eine Demonstration gewesen, wenn sich Jesus auf diese Frage, auf diese Situation eingelassen hätte und sich da hinuntergestürzt hätte? Also, ich bin, was ich tue, ich bin, was ich habe, ich bin, was andere über mich sagen. All diese drei Punkte bauen einen gewaltigen Druck auf. Ich fühle mich irgendwie immer genötigt, beweisen zu müssen, dass ich jemand bin. Und sehr oft sind es diese drei Themen, die mir die Möglichkeit geben, es zu beweisen. Indem ich daran arbeite, mehr zu können. Indem ich daran arbeite, gut dazustehen, was Leute über mich denken. Indem ich daran arbeite, dass ich mehr habe. Geh mal kurz in dich und frage dich, wie viel Druck hast du gerade in einem dieser, bei diesen Dingen, die du in deinem Leben irgendwie vorantreiben solltest? Wie sehr bist du getrieben, dich in einem dieser drei Bereiche irgendwie, voranzubewegen? Und das ist genau das Zerstörerische, was irgendwie schon böse ist, durch das Böse. Ich fühle mich genötigt, beweisen zu müssen, dass ich jemand bin. Und die einzig sinnvolle Antwort darauf kann nur sein, zumindest ist es die, die Jesus gegeben hat, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Wenn ich all diese Dinge wegnehme, diese drei Identitätsmarker, ich bin, was ich tue, ich bin, was ich habe, ich bin, was andere über mich denken, kann ich dann beruhigt sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Genau dieses Erlebnis der Taufe, was Jesus hier hatte, du bist mein geliebter Sohn, wird bei den Versuchungen in Frage gestellt. Und ich finde das sehr beeindruckend, dass diese zwei Geschichten so aufeinander folgen. Und man könnte sich mal die Frage stellen, warum ist das so unglaublich wichtig, dass dieser Moment, du bist mein geliebtes Kind, dass das in Frage gestellt wird. Warum ist das so wichtig? Warum ist das der Dreh- und Angelpunkt? Und wir können sehen, Jesus hat, er hat seine Hausaufgaben irgendwie gemacht. Er hat diese 40 Tage in der Wüste sinnvoll damit verbracht, das, was er da in der Taufe erlebt hatte, für sich fruchtbar zu machen, es irgendwie in sein Leben hineinzuarbeiten, es hineinzubeten, zu meditieren, zu durchdenken, sein Leben und seinen Körper damit prägen zu lassen. Dieses Du bist mein geliebtes Kind, nicht nur als eine Karteikarte in einem Archiv, wenn ich eine christliche Antwort brauche, da herauszuholen, sondern es wirklich intuitiv aus ihm herauskommen zu lassen. Etwas, was nicht nur den Kopf betrifft, sondern den ganzen Körper, den ganzen Menschen. Und genau das sollte eine Fastenzeit doch sein. Nicht nur eine Zeit, in der ich meinem Körper was Gutes tue, nämlich dadurch, dass ich ihm Giftstoffe und Schädlichkeiten vorenthalte, sondern indem ich meiner Seele in meine Seele, in meinem Innersten was Gutes tue. Diese Aussage, ich bin geliebtes Kind Gottes, in mein Leben zu bringen. Wo hörst du in deinem Leben diese Stimme? Wo folgst du dieser Stimme? Wo hast du Raum dafür? Als auf einmal das Böse Jesus entgegentritt und ihn herausfordert, dann verdrängt er es nicht. Er tut nicht so, als hätte er es nicht gehört. Er sagt nicht, nein, 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 es kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin hier gerade in meiner stillen Zeit, in meiner Fastenzeit, weit weg von allem in der Wüste. Und gestern hat irgendwie, davor hatte ich meine Taufe, jetzt darf hier nichts Böses oder darf mir jetzt nicht hier begegnen. Sondern Jesus argumentiert. Er nimmt es ernst. Er setzt sich damit auseinander. Wenn du vielleicht bei der Fastenaktion vor Ostern mitmachst und du dich dafür entschieden hast, dem Thema Stille Raum zu geben, ja, also das Fastenprojekt ist so aufgebaut, dass es verschiedene Nuancen gibt und verschiedene Schwerpunkte. Entweder machst du alles oder konzentrierst dich auf einen. Und es gibt einen Punkt mit der Morgenliturgie, wo 15 Minuten Stille am Tag so den Mittelpunkt bilden. Und wenn du sagst, okay, das ist das, was ich gerne machen würde, dann wirst du dich sicherlich auch mit verschiedenen Stimmen auseinandersetzen, die aus deinem Inneren kommen oder die vielleicht von außen an dich herantreten. Und ja, sag deinem Inneren, deinen Motiven, deinen Antrieben, deinen Seelenbewohnern, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und trete mit diesen Dingen in einen Dialog. Bei dieser Stillezeit wirst du täglich 15 Minuten sozusagen in die Wüste versetzt. Ich finde das eigentlich ein sehr schönes Bild zu sagen, Jesus ist in der Wüste. Denn man muss sich mal überlegen, von welchen Dingen er alles abgeschnitten ist. Und vielleicht das als ein kleines Bild zu nehmen, wenn ich für mich Stille mache. Ja, was bedeutet es quasi, einmal am Tag 15 Minuten so in die Wüste zu gehen? Und nochmal zurückzukommen auf diese drei Identitätsmarker, wird die Stille dann bedeuten, erstens, nichts zu tun, innezuhalten und ruhig zu halten. Also einen Moment zu erleben, wo ich nichts tun kann. Sehr bewusst. Für das Zweite wird es bedeuten Ruhe, Schweigen der Gedanken, Geräuschlosigkeit. Meine Gedanken wie Boote weiterziehen zu lassen. So wie Boote, denen ich von der Brücke zuwinke und sage, okay, egal, spielt jetzt keine Rolle. Ich muss nicht auf jedes Boot draufspringen. Und drittens könnte Stille dann bedeuten Einsamkeit. Abgeschnitten sein von den anderen, allein zu sein. Also sehr bewusst mich davon zu isolieren, was andere Leute über mich denken. In diesem Moment bin ich bewusst irgendwie in dieser Wüste versetzt und kann diesen drei identitätsstiftenden Fragen nicht wirklich mehr Nahrung geben. Ich bin, was ich tue, ich bin, was ich habe, ich bin, was andere über mich sagen. Denn dann bin ich sehr bewusst isoliert davon. Da ist nur Wüste, da ist nichts, wenn ich es schaffe. Und dann ist mal interessant, worauf ich mich dann stütze. Und was diese Aussage, ob ich dann vielleicht hast die Möglichkeit habe, mir diese Aussage, du bist mein geliebtes Kind, wirklich zu eigen zu machen. Und wenn du vielleicht auch nicht bei dem Fastenprojekt mitmachst, wünsche ich dir, dass dieser Bibeltext oder diese sehr konkreten Beispiele dir helfen für die Auseinandersetzung mit deinem Inneren. Okay, lass mich nochmal zusammenfassen. Diese Geschichte zeigt uns, dass es eine Realität des Bösen irgendwie gibt und dass man damit rechnen muss und dass es auch normal ist, dass es nichts ist, was man verdammen muss, sondern dass es wichtig ist, das mit dem auch zu begegnen. Außerdem geht es bei Versuchung um weitaus mehr als nur um Gier oder Neid oder darum, jemand umzubringen. Sondern es geht irgendwie darum, ja, einen Erlöser fern vom eigentlichen Erlöser Jesus zu finden. Und diese Geschichte zeigt uns, dass es eine Auseinandersetzung mit meinem Inneren irgendwie braucht, um in diesen Situationen vielleicht auch die richtige Reaktion zu zeigen. Um dieser Zusage, du bist mein geliebtes Kind, eine Verankerung in meinem Leben zu geben und nicht eine Abkürzung gehen zu müssen, um dieses Gefühl zu haben. Du bist mein geliebtes Kind. Amen.